Wir haben jetzt schon wieder eine lange Pause gehabt. Wir studieren weiter die Gaben des Heiligen Geistes. Wir haben gelernt, dass durch die Gaben des Heiligen Geistes uns Gott befähigt, einander zu dienen, und zwar über unsere persönlichen Fähigkeiten hinaus zu dienen. Wir haben auch gelernt, dass der Zweck der Geistesgaben vor allem die Erbauung der Gemeinde ist, dass wir einander erbauen, einander ermutigen. Die Gaben sind vor allem nicht für mich persönlich da. Es geht nicht darum, dass ich irgendeine geistliche Erfahrung mache, sondern es geht darum, dass ich den Geschwistern diene. Gott will unsere Geschwister durch uns beschenken und ihnen durch uns dienen, indem wir diese geistlichen Gaben ausüben, die der Herr uns gegeben hat. Der Herr hat uns gesagt, alles geschehe in Ruhe und in Ordnung. Alles geschehe zur Auferbauung der Gemeinde und alles geschehe in Liebe. Das ist unser grober Maßstab, wenn es um die Ausübung der Geistesgaben geht. Wir haben das letzte Mal, ist schon ein paar Wochen her wieder, 6 Geistesgaben angesehen. Die ersten 6 Geistesgaben in 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, dann die Gabe des Glaubens, die Gnadengaben der Heilungen. Wir haben gesehen, dass das im Plural ist, dass es mehrere davon gibt. Die Gnadengaben der Wunderkräfte, auch das im Plural. Und dann haben wir vorgezogen die Gabe der Unterscheidung der Geister. Heute wollen wir uns die Gnadengaben der Weissagung oder auch der Prophetie ansehen, oder ja, Gabe der Weissagung oder Prophetie, die Gnadengabe der Zungenrede, manche sagen auch Sprachenrede dazu oder Sprachengebet. Das gefällt mir sehr gut, weil das ist genau, worum es geht. Und dann gibt es die Gabe der Auslegung von Zungenreden. Und das ist wichtig, wenn wir die Gabe der Zungenrede in der Gemeinde ausüben. Lesen wir nochmal 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 11. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderkräfte, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Wir werden heute einige wunderbare Gaben sehen. Wunderbare Gaben zur Auferbauung und zur Ermutigung voneinander. Die Gabe der Prophetie, aber auch eine Gabe zur Auferbauung und Ermutigung von uns selbst. Diese Gabe der Sprachenrede oder des Sprachengebets. Und der Herr ermutigt uns ganz besonders, uns nach diesen Gaben auszustrecken. Könnt mal umblättern zum 1. Korinther 14. Wir werden heute da viel hin und her blättern. Wir werden oft im 1. Korinther 14 sein. 1. Korinther 14, Vers 1. Da sagt der Herr, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Dann im Vers 5 sagt, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Vers 39. Daher, Brüder, eifert danach zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Aber Vers 40, alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Also zuerst die Gabe der Weissagung oder die Gabe der Prophetie. Gabe der Weissagung ist das Aussprechen von Gottes Wort oder Gottes Botschaft an Menschen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Gott ist außerhalb der Zeit. Deswegen kann Gott auch zukünftige Ereignisse voraussagen. Und es gibt so einen Aspekt von Vorhersage in der Prophetie. Im Alten Testament sehen wir viele solche Prophetien. Prophetien vor allem, die über das Kommen von Jesus Christus reden, über das Kommen des Messias. Sehr spezifische Dinge. Wann er kommen wird, wo er geboren wird, aus welcher Familie er kommen wird und so weiter und so fort. Sehr spezifische, vorhersagende Prophetien. Aber auch historische Prophetien über den König Kyros, wo das vorausgesagt wurde, oder der Fall Jerusalems, auch der Fall Babylons wurden im Alten Testament, bevor es passiert ist, oft hunderte Jahre zuvor, vorher prophezeit. Durch Gott, der Propheten gebraucht hat, um sein Wort an sein Volk zu richten. Im Neuen Testament haben wir in der Apostelgeschichte 21 so ein Beispiel für eine vorhersagende Prophetie. In Versen 10 bis 11. Schreibt der Paulus, als wir nun mehrere Tage blieben, oder Lukas schreibt, dass der mitten Paulus unterwegs war, so ist es richtiger. Als wir nun mehrere Tage blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab. Und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach: Dies sagt der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Also eine vorhersagende Prophetie, das wird passieren mit diesem Mann. Ein großer Teil der Prophetie im Alten Testament wie auch im Neuen Testament ist aber die sogenannte didaktische Prophetie. Die von euch, die beim Bibelworkshop mitgemacht haben, die haben das schon gehört. Es gibt vorhersagende Prophetie und didaktische Prophetie. Didaktische Prophetie heißt nichts anderes als Zurechtweisung, Ermahnung, Ermutigung. Das Wort Gottes in Erinnerung rufen. Und ein großer Teil von dem, was wir im Alten Testament haben, ist didaktische Prophetie. Ich habe hier ein paar Beispiele, zum Beispiel Hesekiel 33, Vers 11. Da sagt der Herr: Sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinem Wege umkehre und lebe. Kehret um, kehrt um von euren bösen Wegen, denn warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Also nichts Vorhersagendes, sondern eine Ermahnung, ein Aufruf zur Buße. Oder Jeremia Kapitel 17, die Verse 5 bis 8. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Und dann weiter unten: Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Woran denkt ihr, wenn ihr die Verse hört? Mit dem Baum am Wasser? Psalm 1. Genau. Das heißt, der Prophet hier ruft hier Gottes Wort in Erinnerung aus der Schrift. Und er ermahnt und er ermutigt. Auch das ist Prophetie, Gottes Wort in eine bestimmte Situation reinzusprechen. Im Neuen Testament sehen wir das zu Pfingsten. In der Apostelgeschichte 2, Verse 14 bis 17. Petrus aber mit den Elfen aufstehend, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnet, dies sah euch kund und nehmet zu Ohren meine Worte. Denn diese sind nicht trunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Tochter werden weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichte sehen, und eure Älteste werden Träume haben. Also auch hier, Petrus nimmt eine Schriftstelle, ein Wort aus dem Alten Testament und wendet sie an, spricht es in die konkrete Situation hinein. Sagt hier, die Leute, die da in Zungen reden und auf denen die Feuerzungen ist, sind, die sind nicht besoffen, sondern das ist das, was der Herr gesagt hat durch seinen Geist, und jetzt ist es erfüllt. Viel von Prophetie ist das, wo Gott sagt, jetzt passiert das, was ich schon immer gesagt habe, das passieren wird. 1. Korinther 14, Vers 2. Entschuldigung, Vers 3. Zweck von Prophetie oder Weissagung. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Das ist der Hauptzweck dieser Gabe. Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wir sehen hier schon, dass es eine Gabe ist für wem anderen. Die zu erbauen, zu ermahnen, zu trösten. Deswegen sagt der Herr auch, wir sollen uns ganz besonders danach ausstrecken. Wie funktioniert diese Gabe der Prophetie? Ja, so wie Gott zu uns spricht. Gott legt dir eine Bibelstelle oder einen starken Eindruck, ein Wort auf dein Herz. Und wenn Gott es tut, dann ist es gut, wenn wir nicht dogmatisch drauf losreden und sagen, so spricht der Herr. Es ist besser zu sagen, ich habe den Eindruck, dass der Herr das und das sagen will. Ist besser, ist nicht so bedrohlich, ist auch nicht so schlimm, wenn man dann einen Fehler macht. Wir sind nicht perfekt. Wir sind alle nur Menschen. Und wir müssen wachsen in diesen Gaben. Wenn Gott uns da eine Begabung gegeben hat, werden wir auch manchmal Fehler machen. Aber das ist ein Prozess. Das gehört zum Lernen und zum Wachsen der Ausübung dazu. Und das ist okay. Und wenn wir so sagen, hey, ich habe den Eindruck, Gott will das und das sagen, dann ist es ziemlich unbedrohlich, als wenn man so dogmatisch, so spricht der Herr. Ist besser. Und dann die anderen, die zuhören, die sollen die Prophetie prüfen. Sehen wir wieder, da kommt wieder die Gabe der Unterscheidung der Geister dazu. Aber der hauptsächliche Maßstab ist natürlich das Wort Gottes. Und wir müssen prüfen, die Prophetien. Erstens, weil wir nicht immer perfekt die Stimme Gottes hören können. Wir sind keine vollkommenen Menschen. Und zweitens, weil die Bibel uns auch warnt, dass falsche Propheten aufstehen werden und Schrott prophezeien werden. Das ist gegen Gottes Wort ist. Deswegen müssen wir prüfen. Manchmal kommen Leute zu dir und geben dir eine persönliche Prophetie für dich persönlich weiter und sagen, hey, das ist Gottes Wort an dich. Der Herr will, dass du das und das tust. Oder vielleicht zukünftig, der Herr will dich in 2 Jahren nach Afrika schicken. Es ist wichtig, wenn Menschen das tun, dass wir nicht drauf losrennen. Wirklich, solche Prophetien sind nur eine Bestätigung. Wenn Gott dich führen will, dann wird er zuerst mal persönlich zu deinem Herzen sprechen. Oder wird diese Prophetie in deinem Herzen bestätigen. Aber wir sollen nie losrennen, weil irgendjemand zu uns kommt und uns sagt, Gott hat zu ihm gesprochen, dass wir irgendwas tun sollen. Hey, Gott hat unsere eigene Nummer. Wenn er mit uns reden will, dann wird er auch mit uns reden. Und oft kommen dann andere, wo andere Menschen uns das dann bestätigen und Gott solche Prophetien benutzt, um uns zu ermutigen. Und ja, zu bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. In der Apostelgeschichte 13, Verse 1 und 2 haben wir so ein Beispiel dafür. Ist die Stelle, wo der Herr den Paulus und den Barnabas zur ersten Missionsreise beruft. Da heißt es, es waren aber in Antiochien in der dortigen Versammlung Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes dem Vierfürsten auferzogen war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werke aus, zu welchem ich sie berufen habe. Wird der Heilige Geist da gesprochen? Ja, ganz offensichtlich durch ein prophetisches Wort. Aber seht hier auch, dass er sagt, sondert Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu welchem ich sie berufen habe. Offensichtlich hatte er sie schon berufen dazu, hatte schon zu ihrem Herzen gesprochen und jetzt sagt der Herr nochmal, bestätigt das durch die Gemeinde, als sie den Herrn anbeten und dem Herrn dienen, und sagt, okay, jetzt ist die Zeit, jetzt geht raus zu diesem Dienst, zu dem ich euch berufen habe. Wort der Prophetie wirkt oft ganz natürlich, einfach in der Bibelstunde. Wenn Gott mir irgendwelche Schriftstellen oder Dinge aufs Herz legt, zu sagen. Und ich bete immer bei der Vorbereitung und sage, Gott, was willst du sagen? Legen wir aufs Herz, was von dir ist. Wie die anderen Geistesgaben wirkt es oft so ganz natürlich, übernatürlich. Dass wir es gar nicht mitkriegen, dass es jetzt ein prophetisches Wort ist. Wahrscheinlich haben viele von euch das schon im persönlichen Gespräch auch erlebt. Wo Gott euch irgendeine Bibelstelle oder irgendein Wort aufs Herz legt und es ist dann genau das, was passt, genau das, was die Person braucht. Es ist die Gabe der Prophetie. Ganz natürlich. Es ist nicht immer was Spektakuläres und Verrücktes irgendwie zum Zittern anfangen. So spricht der Herr. Es ist ganz natürlich. Gott verwendet uns, um sein Wort in eine bestimmte Situation reinzusprechen. Um einen Bruder, eine Schwester zu ermahnen, zu ermutigen, zu trösten. Gabe der Prophetie heute ist nicht genauso wie die Propheten im Alten und im Neuen Testament, die Gott gebraucht hat, um uns sein Wort zu geben. Wir schreiben heute die Bibel nicht mehr weiter. Das heißt, wir glauben nicht, dass es Sonderoffenbarungen gibt, noch über das, was Gott uns in der Bibel offenbart hat, hinaus. Die dann vielleicht noch der Bibel gleichgestellt werden. So wie die Mormonen zum Beispiel das Buch Mormon haben. Nee, das ist falsch, wenn Gottes Wort ist Gottes Wort und es ist abgeschlossen. Gott wird dem nichts mehr hinzufügen. Gott sagt sogar an mehreren Stellen, wer von diesem Wort hinzufügt oder wegnimmt, der kriegt es mit mir zu tun. Also wir glauben nicht, dass es heute noch Propheten gibt, die die Bibel weiterschreiben oder irgendwas sagen können, was der Bibel gleichgestellt ist. Das glauben wir nicht, sondern die Bibel ist unser Maßstab, an dem wir alle Prophetien prüfen. Also die Gabe der Prophetie ist nicht Prophetie, Wort Gottes im allgemeinen Sinn, in diese objektive Offenbarung, wie Gott sich in der Bibel offenbart hat, sondern es ist mehr dieses Subjektive. Du sprichst subjektiv Gottes Wort in eine bestimmte Situation, an eine bestimmte Gruppe von Menschen oder an eine bestimmte Person. Das Wort der Prophetie, Gabe der Prophetie. Dieses Wort, diese Prophetie, die der Herr uns gibt, wird nie dem Wort Gottes widersprechen. Das ist unser Maßstab, daran prüfen wir. Wenn dir irgendjemand was sagt, was nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann lehne es ab. Du kannst auch sagen, nee, das ist nicht von Gott. Hast gestern Pizza gegessen und weiß nicht, irgendwie schlecht geträumt. Aber das ist nicht Gottes Wort. Das stimmt nicht mit der Bibel überein. Dann ist es falsch. Meiste Zeit wird dieses Wort der Prophetie einfach sein, dass wir einfach Gottes Wort aus der Bibel in eine bestimmte Situation reinsprechen. Um andere zu ermahnen oder zu trösten oder zu ermutigen. Und ich glaube, wenn wir Menschen sind, die Gottes Wort gut kennen, wenn wir in Gottes Wort lesen, Gottes Wort auswendig lernen, dann kann der Heilige Geist uns dann in so konkreten Situationen auch dran erinnern, was der Herr in seinem Wort sagt. Und er kann uns diese Dinge in Erinnerung bringen, in Situationen, wo Ermahnung oder Ermutigung oder Trost notwendig ist. Und dann kann er uns in diesem Dienst gebrauchen, wo wir anderen Gottes Wort zusprechen. Wie auch alle anderen Gaben soll auch diese Prophetengabe in Ordnung ausgeübt werden. Also nicht irgendwie durcheinander schreien. Wir irgendwelche Prophetien oder Worte durcheinander schreien. Ich glaube auch nicht, während ich predige, dass wer andere aufsteht und irgendeine Prophetie rausbrüllt oder während wir im Lobpreis sind. Irgendwer eine Prophetie rausschreit und damit die ganze Aufmerksamkeit von Gott weglenkt und auf sich selbst zieht. Die Geistesgaben sind nicht zur Selbstdarstellung da, sondern zur Auferbauung des Leibes. 1. Korinther 14, die Verse 29 bis 33. Da sagt uns der Herr genau, wie wir diese Gabe ausüben sollen in der Gemeinde. Sagt, Propheten aber lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, seine Offenbarung wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, auf dass alle lernen und alle getröstet oder ermahnt werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Versammlungen der Heiligen. Die Prophetengabe ist dem Propheten untertan. Der Heilige Geist wird dich nicht zwingen, irgendein Wort rauszuschreien, sondern du hast es unter Kontrolle, wann du die Prophetie aussprichst, die der Herr dir gegeben hat. Und Gott sagt uns, okay, er soll das der Reihe nach tun und einer nach dem anderen und alle anderen sollen prüfen. Und eine Versammlung von Gläubigen, die vom Geist geführt ist, die wird dadurch ausgezeichnet sein, dass da Ordnung ist und Friede ist und Ruhe ist. Der Heilige Geist ist dann Geist der Ordnung, kein Geist der Unordnung. Also zusammenfassend über diese Gabe der Weissagung und der Prophetie. Prophetie und Weissagung ist Gottes Wort an die Menschen. Im Gegensatz dazu die Gabe der Sprachen. Oder ich mag, persönlich mag es besser, Sprachengebet zu sagen. Oder manche sagen auch eine Gebetssprache. Das drückt es besser aus, was gemeint ist. Im 1. Korinther 14,2 heißt es, denn wer in einer Sprache oder in einer Zunge redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Also wenn Gott zu uns redet, ist Prophetie. Wenn wir zu Gott reden in einer anderen Sprache, dann ist es Sprachenrede, umgekehrter Weg. Wenn jemand in einer fremden Sprache redet, redet er nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Ist wichtig, da herrscht viel Verwirrung, was das angeht. Beispiel, Apostelgeschichte 2, Verse 4 bis 6, da sehen wir das zum ersten Mal. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Und im Vers 11, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Also sie haben offensichtlich den Herrn gepriesen und seine großen Werke gepriesen. Wir sehen diese Gabe auch bei der Bekehrung der ersten Heiden in der Apostelgeschichte Kapitel 10. Da steht, während Petrus noch diese Worte redete, das Evangelium verkündete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erhebend. Also sie haben den Herrn gepriesen. Sprachenrede ist immer an Gott gerichtet. Es ist Gottes Gabe für uns, mit der er uns hilft in unserem Gebetsleben. Mit der er uns hilft, mit ihm zu kommunizieren. Oft, wenn wir den Herrn anbeten und preisen, mit ihm reden, da fehlen uns die Worte, das auszudrücken, was wir wirklich ihm gegenüber empfinden. Und wir können ihn in Sprachen preisen und anbeten. Wir können das in Sprachen beten, wir können auch in Sprachen singen. Gott hilft uns in der Anbetung. Oder in der Fürbitte. Wenn ich für eine Person beten will und ich weiß, sie geht noch in eine schwierige Situation, aber ich verstehe es nicht ganz und ich weiß nicht alles und ich kenne mich nicht gut aus, weiß nicht viel, kann ich sagen, Heiliger Geist, bete du durch mich. Und ich kann in Sprachen für diese Person beten. Also ist eine Gebetssprache oder Sprachengebet. Gott hilft uns zu beten. 1. Korinther 14,4 heißt es, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Hier sehen wir wieder, es ist vor allem ein Geschenk. Es ist die Hilfe Gottes für unser persönliches Gebetsleben. Das ist der Hauptzweck dieser Geistesgabe. Im 1. Korinther 14, Vers 18 sagt der Paulus, ich danke Gott, ich rede mehr in einer Sprache als ihr alle. Aber in der Versammlung, in der Gemeinde, will ich lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, auf das ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Daraus können wir schließen, der Paulus, wenn er mehr in Sprachen gebetet hat als alle anderen, aber in der Gemeinde lieber 5 Worte, die verständlich sind, als 1.000 in Sprachen, können wir daraus schließen, dass der Paulus vor allem in seiner persönlichen Zeit mit dem Herrn in Sprachen gebetet hat. Gabe ist dazu da, um uns zu helfen in unserem Gebetsleben. Was ist Sprachengebet oder Sprachenrede oder Zungen, wie es auch übersetzt werden kann? Es ist eine Gebetssprache, die du nicht gelernt hast, die du nicht verstehst. Sehen wir schon, es ist nicht da zur Kommunikation mit anderen Menschen, sondern zur Kommunikation mit Gott, du selbst kannst es nicht verstehen. Sondern der Heilige Geist gibt dir auf übernatürliche Weise eine Sprache, wie du zu Gott reden kannst. Das kann jetzt eine Sprache sein, die es wirklich gibt, die du wirklich lernen könntest. In diesem Beispiel in der Apostelgeschichte 2 sehen wir das, dass sie in Sprachen gebetet haben, die diese Leute, die von überall her gekommen sind, verstanden haben. Unterschiedliche Sprachen. Punkt ist, sie selbst haben es nicht gelernt auf natürlichem Weg. Ihnen hat Gott es einfach übernatürlich gegeben. Aber es kann auch eine Sprache sein, die von keinem Menschen verstanden werden kann, sondern nur von Gott. Im 1. Korinther 13, Vers 1. Da heißt es, wenn ich in Sprachen der Menschen und Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Er sagt, Sprachen der Menschen oder der Engel. Also es gibt offensichtlich Menschen, die wie die Apostel in der Apostelgeschichte 2 in ihnen unbekannten Sprachen reden, die es wirklich gibt, die andere Menschen wirklich sprechen. Und dann gibt es Sprachen, die nur im Himmel verstanden werden. Auch hier ist es wieder wichtig zu verstehen, dass nicht Gott spricht. Dass nicht der Heilige Geist irgendwie über dich kommt und dich jetzt zwingt, irgendwo in fremden Sprachen zu reden und du nicht irgendwie die Kontrolle hast. In Apostelgeschichte 2, da heißt es, sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das heißt, sie haben gesprochen. Sie sprachen, das ist wichtig. Wenn du in Sprachen sprichst, dann entscheidest du selbst wieder, wann du beginnst und wann du aufhörst. Du sprichst, aber Gott gibt dir die Worte ein. Das heißt, auch wenn du merkst, dass Gott dir diese Gabe geben will, musst du im Glauben anfangen zu sprechen. Gott wird nicht für dich sprechen. Du musst den Mund aufmachen und sprechen. Das ist ein Schritt im Glauben. Du musst anfangen zu reden, auch wenn es dir komisch vorkommt. Auch wenn dein Intellekt beleidigt wird dadurch, weil du es selbst nicht verstehen kannst. Aber sprich diese Worte aus, die der Heilige Geist dir eingibt und vertrau darauf, dass er dir die Worte gibt, die er hören will. 1. Korinther 14, 14. Wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Das heißt, mein Geist betet inspiriert von dem Heiligen Geist, von seinem Geist, aber ich selbst, ich kann es mit meinem Verstand kann ich es nicht verstehen. Aber Gebet und Lobpreis steigt aus meinem Innersten, aus meinem Herzen, auf zum Herrn. Das ist eine wunderbare Gabe, eine machtvolle Gabe, die deine Kommunikation mit Gott bereichert und die erbaut dich und stärkt dich. Und das ist der Hauptzweck für diese persönliche Gebetsgabe, für persönliche Gebets- und Anbetungszeiten. Aber es gibt auch einen Platz dafür, wenn wir zusammenkommen mit anderen Gläubigen. Aber dafür gibt Gott uns ganz besondere Regeln. Weil wenn wir zusammenkommen, ist der Fokus nicht wir selbst, nicht dass wir selbst erbaut werden, sondern es geht um die anderen. Es geht um den Leib, dass der Leib erbaut wird, dass wir anderen Menschen mit unseren Gaben dienen. Und deswegen, wenn ich laut in einer Sprache rede, dann hat niemand was davon. Kann niemand erbaut werden. Es macht keinen Sinn in der Versammlung, weil keiner versteht es. Niemand wird erbaut. Deswegen sagt der Paulus oder Gott durch Paulus im 1. Korinther 14, die Verse 27 bis 28, sagt, wenn nun jemand in einer Sprache redet, und hier geht es im Kontext in der Versammlung, in der Gemeinde, sagt, wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zwei oder höchstens drei und nacheinander, und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Versammlung, rede aber sich selbst und Gott. Du kannst immer leise für dich selbst in Sprachen beten. Ist okay. Aber es macht keinen Sinn, es laut zu tun, wenn niemand es verstehen kann. Ich meine, für Gott ist es wurscht. Gott hört, ob du leise oder laut in Sprachen betest. Das macht keinen Unterschied für ihn. Aber es macht keinen Sinn, laut zu beten, wenn keiner da ist, der es auslegen kann oder niemand es verstehen kann. Es soll nur laut in Sprachen gebetet werden, wenn es ausgelegt werden kann. Das heißt, entweder wenn jemand da ist, der die Sprache versteht, in der du betest, wie in der Apostelgeschichte 2, wo die Menschen es verstanden haben, oder dass jemand da ist, der diese Gabe der Auslegung der Sprachen hat. Und das ist die dritte Gabe, die wir uns heute ausschauen. Gabe der Auslegung der Sprachen ist die übernatürliche Fähigkeit, gewirkt vom Heiligen Geist, eine Sprache, die du selbst nicht verstehst, auszulegen oder zu übersetzen. Das heißt, Gott schenkt dir eine Auslegung der Sprachenrede, die du selbst nicht verstehst. Aber er gibt dir die Auslegung. Und die Auslegung einer Sprachenrede wird immer eine Art von Gebet oder von Lobpreis sein. Weil wie wir gelesen haben, wenn Sprachen redet, redet nicht zu Menschen, sondern redet zu Gott. Deswegen wird die Auslegung einer Sprachenrede immer ein Gebet oder auch ein Lobpreis sein. Und da herrscht Verwirrung. Denkt die von uns, die öfter in charismatischen Kreisen unterwegs sind oder pfingstlerischen Kreisen, haben das schon erlebt. Dass jemand laut in Sprachen betet und dann gibt jemand angeblich die Auslegung und sagt, so spricht der Herr, ich liebe euch meine Kinder oder was immer. Also wo die Auslegung der Sprache angeblich ein Wort von Gott an die Gemeinde ist. Aber das ist nicht die Auslegung des Sprachengebets. Wahrscheinlich ist es, weil ein falsches Verständnis da ist, dass da jemand ist, dem Gott ein prophetisches Wort gegeben hat und der wird durch diese Sprachenrede ermutigt, jetzt sein prophetisches Wort auszusprechen. Aber was wir hier sehen, ist eine Sprachenrede ohne Auslegung, gefolgt von einem prophetischen Wort. Ein Wort von Gott zu den Menschen. Aber das ist nicht die Auslegung der Sprachenrede. Weil wer in Sprachen redet, spricht nicht zu Menschen, sondern spricht zu Gott. Was tun wir in einer Situation, wenn keine Auslegung kommt? Naja, wir bitten den Herrn darum und wir warten auf ihn, dass er sie uns gibt. Und wenn sie niemand bekommt, dann soll einfach niemand mehr laut in Sprachen beten, sagt uns der Herr. Wenn kein Ausleger da ist, so schweige er in der Versammlung, rede aber sich selbst und Gott soll er leise in Sprachen weiter beten. Im Normalfall, wenn der Herr dich drängt, laut in Sprachen zu beten, dann wird auch ein Ausleger da sein. Ich glaube, im Normalfall wird der Heilige Geist nur jemanden aufs Herz legen, laut in Sprachen zu beten, wenn ein Ausleger da ist. Ich meine, Gott weiß, ob jemand da ist, der die Gabe hat oder ob er sie jemandem geben will. Und es ist die zweite Möglichkeit, dass sie jemanden geben will, der es vielleicht noch nie getan hat. Also auch da ist wieder ein Glaubensschritt. Aber wir sehen hier aus dem 1. Korinther 14, wenn der Herr dich drängt, laut in Sprachen zu beten, dann mach den Schritt im Glauben. Aber dann, wenn keine Auslegung kommt, dann sagt der Herr, sollst du vor allem selbst um die Gabe der Auslegung bitten. Seht hier 1. Korinther 14 im Vers 13. Sagt er darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auslege. Also, falls es mal passieren sollte, dass der Herr einen von euch drängt, wenn wir auf den Herrn warten und euch drängt, in Sprachen zu beten laut und keine Auslegung kommt, dann erstens machen wir uns keinen Stress. Niemand ist perfekt. Vielleicht hat der laut in Sprachen gebetet hat, nicht richtig gehört und es war nicht dran. Vielleicht traut sich aber auch der, dem Gott eine Auslegung geben will, nicht, deinen Schritt im Glauben zu machen und das auszusprechen. Auf jeden Fall, falls sowas passiert, wollen wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen deswegen. Sondern wenn keine Auslegung kommt, wir beten, wir warten, keine Auslegung kommt, okay, erkennen wir, dass es heute nicht dran ist, dass jemand laut in Sprachen betet. Dann sollen alle, die eine Sprachengabe haben, schweigen und wir hören weiter auf den Herrn und wir machen weiter, ohne uns beunruhigen zu lassen. Also zusammenfassend, wir haben drei Gaben. Die Gabe der Prophetie, das Gottes Wort in eine konkrete Situation sprechen. Durch das prophetische Wort spricht Gott zu uns. Dann haben wir das Sprachengebet, das ist eine Gebetssprache von Gott. Wer in Sprachen redet, spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott, ist vor allem für unsere persönliche Gebetszeit. Und für Zusammenkünfte in der Gemeinde sollen wir nur laut in Sprachen beten, wenn jemand da ist, der es auch auslegen kann. Und dann gibt es die Gabe der Auslegung von den Sprachen und die ist natürlich genau zu diesem Zweck da, um das zu tun. Aber alles geschehe anständig und in Ordnung, alles geschehe zur Auferbauung des Leibes, zur Auferbauung der anderen, alles geschehe in Liebe. 1. Korinther 10, 24 sagt uns der Herr, niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Ich möchte zum Abschluss noch einfach durch den 1. Korinther 14 durchlesen. Es ist ein ganzes Kapitel, das der Herr uns gibt, wo er uns sagt, wie wir diese Gaben ausüben sollen. Und es ist wichtig, weil es gibt da sehr viel Verwirrung und es gibt da sehr viel Missbrauch in dem Ganzen. Und auch die Korinther waren so eine Gemeinde, die Gaben falsch ausgeübt haben. Die Gemeinde von Korinth war eine sehr gesalbte, eine sehr begabte, gesegnete Gemeinde, aber war auch sehr unreif. Ich meine, die Leute waren dort sehr selbstsüchtig, sehr fleischlich. Denen ging es um ihre eigene Erfahrung, statt um die Auferbauung des Leibes, um die Auferbauung der anderen. Und die haben diese Gaben gebraucht, um sich selbst zu präsentieren, um die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu ziehen. Die Leute haben laut durcheinander in Zungen gebetet und haben durcheinander Prophetien rausgeschrien und wir lesen, die Frauen haben getratscht während dem Gottesdienst und es war ein einziges riesiges Chaos. Es war unordentlich. Und deswegen schreibt der Herr hier durch den Paulus dieser Gemeinde ein ganzes Kapitel, um Ordnung in dieses Chaos reinzubringen und um dieser Gemeinde und auch uns den biblischen Umgang mit diesen Gaben zu lehren und zu erklären. Wir werden hier jetzt nicht im Detail eine Auslegung machen, wir werden einfach ziemlich flott durchlesen, dass wir es im Gesamtzusammenhang sehen. Beginnen wir im Vers 1. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen, zu Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Sprachengabe erbaut nicht die anderen, sondern nur dich selbst. Aber in den Zusammenkünften geht es um die Auferbauung der anderen. Nicht, dass du selbst eine tolle Zeit hast, sondern anderen zu dienen. Deswegen sagt der Paulus, wer weissagt oder prophezeit in der Versammlung, das ist größer als der, der in Sprachen redet. Vers 6, jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen? Wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre. Doch auch die tönenden, leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder geharft wird? Wird es nur Lärm sein? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr. Wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar. Gibt hier zwei Beispiele. Sagt Instrumente, wenn ein Instrument nur einen Ton gibt, ist es eigentlich kein Instrument. Und diese Instrumente wurden verwendet, um Signale weiterzugeben. Er verwendet dieses Beispiel von der Posaune, zum Kampf zu blasen oder zum Weiterziehen oder das Volk zusammenzurufen, gab es unterschiedliche Signale. Wenn jetzt so eine Posaune nur einen Ton von sich gibt, dann wie sollen die Leute verstehen, was für ein Zeichen es sein soll? Es ist wie ein Telefon, das nur piepst. Und das zweite Beispiel ist, er sagt, wenn jemand in einer fremden Sprache redet, die du nicht verstehst, dann hast du nichts davon. Na, wenn ich sage, ist denn Adion Mag Wer versteht das? Das ist Ungarisch. Ein bisschen was von dem, was ich mir noch gemerkt habe. Das heißt, Gott segne dich. Aber wenn ich in Ungarisch hier rede, habt ihr überhaupt nichts davon. Werdet nicht erbaut. Das ist das Beispiel, was der Paulus hier gebraucht. Wenn ich laut in Sprachen rede, ohne dass eine Auslegung da ist, dann könnte ich genauso gut in Ungarisch reden. Oder vielleicht in ungarischen Sprachen reden. Ist ja toll, da könnte ich es wenigstens. Vers 12. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde. Darum geht's. Erbauung der Gemeinde. Vers 13. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslege. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Vers 15. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen, mit dem Geist. Ich will aber auch Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Also wenn ich hier in Ungarisch bete, könntet ihr nicht Amen dazu sagen, weil ihr nicht versteht, was ich sage. Brauchen wir nicht gemeinsam beten, wenn wir uns eh nicht verstehen. Dann können wir daheim bleiben, allein beten. Vers 17, denn du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Du dankst Gott in Sprachen, du dankst ihm, aber der andere kriegt nichts mit. Der kann nicht mal Amen sagen, wird nicht erbaut durch dein Gebet. Also es gibt eine Zeit, in Sprachen zu reden, sagt der Paulus zusammenfassend diese Verse, und es gibt eine Zeit, verständlich zu reden, in verständlichen Worten. Und er sagt, in der Gemeinde ist die Zeit, verständlich zu reden. Also entweder prophetisch reden, Bibelstellen weitergeben, ermutigen, lehren, oder wenn in Sprachen redet, dann nur, wenn jemand da ist, der es auslegen kann, sodass der Rest der Leute wieder das Amen sagen kann und auch erbaut wird dadurch. Vers 18. Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Also es gibt einen Zeitpunkt, in Sprachen zu reden, und es gibt die Zeit, verständlich zu reden. Und in der Gemeinde, sagt der Paulus, rede ich lieber 5 Worte, die verstanden werden, als 10.000 Worte, die niemand versteht, wo niemand was davon hat. Vers 20. Brüder, sind auch die Schwestern gemeint, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene. Also Leute, seid heilig, aber seid nicht unverständig. Vers 21. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden, und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubenden. Die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Sagt hier, unverständliche Sprachen, das waren Zeichen des Gerichts über die ungläubigen Juden. Er zitiert hier aus Jesaja Kapitel 28. Es war ein Wort an die Obersten von Samaria und von Jerusalem. Die haben den Propheten Jesaja ausgespottet für seine Prophetien. Haben ihn nachgeäfft, haben gesagt, bla 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 bla. Und daraufhin hat prophezeit der Prophet Jesaja die assyrische Invasion. Und er sagt, diese unverständliche Sprache der Assyrer, das wird ein Zeichen des Gerichts sein, dieses Volkes, dafür, dass sie Gottes Prophezeiung nicht angenommen haben, sondern ausgespottet haben. Die Korinther haben gedacht, Mann, wir sind die Übergeistlichen, wenn wir laut in Sprachen reden und das Riesenchaos haben, dann sind wir wirklich geistlich, wenn es so bei uns zugeht. Der Paulus sagt ihnen mit anderen Worten, hey Leute, unverständliche Sprache in der Gemeinde hat nichts mit Geistlichkeit zu tun. Hey, diese unverständliche Sprache war ein Zeichen des Gerichts über die Ungläubigen, die rebelliert haben gegen Gottes Wort. Das hat nichts mit Geistlichkeit zu tun. Der Platz dafür ist nicht in der Gemeinde, sondern für die Gemeindezusammenkünfte ist die prophetische Rede, verständliche Rede, das, was am Platz ist. Und er sagt uns in den nächsten Versen, was es für einen Eindruck erweckt bei denen, die die Sprache nicht verstehen oder auch wenn Ungläubige da sind. Und es ist wichtig, dass der Paulus hier zu zwei Gruppen spricht. Er spricht von den Unverständigen und er spricht von den Ungläubigen. Manche sagen, so ein Chaos ist okay, wo wir alle durcheinander schreien, alle durcheinander in Zungen beten. Das ist okay, wenn wir uns nur als Gläubige versammeln und keine Ungläubigen dabei sind. Der Herr sagt, nee, das Chaos ist nicht okay. Auch wenn nur die Christen unter sich sind. Das Chaos ist nie okay. Warum? So rumschreien, Chaos, das stört das Wirken des Heiligen Geistes. Es hindert das Wirken. Ich meine, wenn der eine nicht hört, was der andere sagt und wenn der Nächste nicht versteht, was der Dritte sagt, wer wird dann aufgebaut? Das ist ein Riesenchaos. Du kannst vor lauter Lärm, kannst du den nicht hören, der drei Stühle weiter betet und dann, weil der neben dir so laut in Sprachen redet, dass du die Prophetie von dem anderen nicht hörst. Das hindert das Wirken des Geistes. Der Geist kann keine prophetischen Worte weitergeben, weil niemand zuhört oder niemand verstehen kann, weil alle durcheinander schreien oder alle durcheinander in Sprachen beten. Und manche sagen, das ist der Gipfel der Geistlichkeit oder geistlicher Reife, wenn das so ist. Manche Leute sagen, oh, der Heilige Geist kann nicht wirken, es sei denn, wir beten alle laut in Sprachen. Wo steht das in der Bibel? Sagen, wenn wir das nicht tun, dann kann der Geist nicht wirken. Das Gegenteil ist der Fall. Wir behindern das Wirken des Heiligen Geistes, wenn es so chaotisch zugeht. Und einer den anderen nicht hören kann und einer den anderen nicht verstehen kann. Das ist nicht, warum wir zusammenkommen. Sondern wir kommen zusammen, um einander aufzubauen. Sodass der Herr zu uns sprechen kann. Lesen wir weiter in Vers 23. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige, also das heißt, die Sprache nicht verstehen oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Das heißt, wenn jemand in so eine chaotische Versammlung reinkommt, die werden sagen, Leute, ihr spinnt's. Ihr tickt's nicht ganz richtig. Aber auf der anderen Seite, wenn jemand in eine Versammlung kommt, wo Ruhe ist, wo Ordnung ist und wo da prophetische Worte sind und Worte der Erkenntnis und Auslegung, falls jemand laut in Sprachen betet, dann werden die überführt werden und der Herr kann zu ihren Herzen sprechen. Und sie werden auf ihr Angesicht fallen und werden Gott anbeten, weil sie sehen werden, dass Gott wirklich unter uns ist. Siehe, der Heilige Geist hat den Freiraum zu wirken, wenn wir in Ruhe und in Ordnung auf den Geist warten und auf das, was Gott uns sagen will. Vers 26. Was ist nun, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprachenrede, hat eine Offenbarung, hat eine Auslegung. Das ist jetzt entweder eine Feststellung ihrer Unordnung. Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder eine Sprachenrede, eine Lehre, eine Psalme, eine Offenbarung, eine Auslegung. Oder vielleicht ist es auch eine rhetorische Frage, dass der Paulus fragt, hey, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch eine Psalme, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Also, so oder so, Paulus sagt, alles geschieht zur Erbauung. Hier kein Chaos, nicht alle gleichzeitig, nicht in Unordnung, sondern alles geschieht zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Propheten aber lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Also nicht beide gleichzeitig losprophezeien, dann versteht man wieder nichts. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Also der Prophet kann kontrollieren, wann er die Prophetie weitergibt, die der Herr ihm gesagt hat. Und das soll er an einer passenden Stelle tun, wo niemand anderen unterbricht, wo Raum dafür ist, wo Ruhe und Ordnung ist. Einen, den der Herr drängt, in Sprachen zu reden, soll es tun, wenn Raum ist. Nicht wem anderen unterbrechen, nicht gleichzeitig, sondern einen nach dem anderen. Und dann auf Beten und auf die Auslegung warten. Und wenn keine Auslegung da ist, dann soll er den Mund halten. Dann ist es offensichtlich nicht dran. Das ist nicht das, was der Herr tun will an diesem Abend oder wann immer wir zusammenkommen. Lies mal weiter im Vers 37. Wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird er auch von Gott nicht erkannt. Oder so sei er unwissend. Steht bei mir in der Anmerkung. Kann man es auch übersetzen. Vers 39. Daher, Brüder und Schwestern, eifert danach zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Das sind gute Dinge. Vers 40. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Die Geistesgaben, auch ganz besonders die Gaben, die wir heute angesehen haben, sollen ein Segen sein. Sind Geschenke Gottes, damit wir einander dienen können, damit wir den Leib Christi aufbauen können. Und wir sollen uns danach ausstrecken. Wir sollen darum beten. Aber wir sollen auch darauf achten, dass alles in Ruhe und Ordnung passiert, dass alles zur Erbauung passiert und dass alles in Liebe passiert. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass du Licht bringst in diesen Bereich, in diese Gaben, wo so viel Unwissenheit und Chaos und Verwirrung herrscht. Ich danke dir, Herr, dass du uns wirklich so klar anleitest. So klar, dass ein Kind verstehen kann. Und ich danke dir, Herr, dass wir irgendwo nicht diese Dinge vernachlässigen müssen, diese Gaben oder Angst davor haben müssen, weil manche Leute das in Chaos und Unordnung ausüben und verrückte Dinge tun. Sondern ich danke dir, Herr, dass wir von dir lernen dürfen, wie wir sie in Ruhe und anständig und in Liebe ausüben können, so dass die anderen Geschwister auferbaut werden. Und Vater, wir wollen uns ausstrecken danach. Wir beten heute Abend, gib uns diese Gaben der Prophetie. Gib uns diese Gaben der Zungenrede. Gib uns die Gaben der Auslegung. Vater, wir wollen alles, was du für uns hast. Wir wollen uns ausstrecken nach all deinen Gaben, sodass wir einander effektiver und besser dienen können. Und Herr, dass du deinen Leib hier durch uns bauen kannst. Und darum bitten wir, um dein Wirken, Wirken deines Heiligen Geistes in unserer Mitte, dass er uns aufbaut und dass wir dich besser kennenlernen und dich mehr lieben lernen und besser lernen, wie wir dich anbeten können. Ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, der zu uns sprechen will und dass du ein Gott bist, der zu dem wir sprechen können und der uns sogar hilft bei unseren Gebeten. Und dass du ein Gott bist, der unsere Gemeinde segnen will und der uns, jeden Einzelnen von uns, gebrauchen will, um den anderen zu dienen. Danke Gott, dass wir deine Werkzeuge sein dürfen. In Jesu Namen. Amen.